Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag, sagt Ihnen, liebe Freunde, Jitka Mladková. Am heutigen Staatsfeiertag hören Sie ein Sonderprogramm zur Einleitung, die Nachrichten. Mit dem Lied der Arbeit wurde am Vormittag die Kundgebung der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens, KSCMI, in Prag eröffnet. Der 1. Mai sei nicht als Fest der Arbeit in Vergessenheit geraten. Es habe seinen Sinn, das Recht auf Arbeit zu verteidigen, sagte der Vorsitzende der Prager KSCM-Organisation Jiří Dolejš. Die Verringerung der Arbeitslosigkeit in den Grenzregionen und der Fertigbau der nach Österreich führenden Autobahn sind die Prioritäten des Wahlprogramms, das heute von der südmährischen Sozialdemokratischen Partei ČSSD auf dem Schlachtfeld von Slavkov Austerlitz, auf dem Napoleon seinerzeit seinen großen Sieg feiern konnte, vorgestellt. In Bezug auf dieses historische Ereignis rief bei Trommelklängen der südmährische ČSSD-Wahlchef Zdeněk Škrmach seine Parteigenossen auf, in eine Schlacht für die Machterhaltung und Erweiterung der Positionen der Sozialdemokraten zu ziehen. Die Prager ČSSD-Organisation veranstaltet ihre 1. Mai-Kundgebung am Nachmittag auf dem Messegelände der Hauptstadt. Auf der Moldauinsel Sawetzki Ostrow in Prag sind gegen Mittag rund 200 Autonome zusammengekommen. Bei einem für den heutigen Nachmittag geplanten Marsch durch die Stadt wollen sie gegen den Kapitalismus und die Staatsmacht protestieren. Auch im südmährischen Benoît de Monstrien seit heute Mittag rund 150 Rechtsextreme und 200 Autonome auf getrennten Kundgebungen. Nach Informationen der zuständigen Polizeistellen sei ein Polizeiaufgebot vor Ort, um mögliche Auseinandersetzungen zwischen beiden Gruppen zu verhindern. Einer heute veröffentlichten Meldung der tschechischen Nachrichtenagentur ČTK zufolge werden am Donnerstag die Staatspräsidenten der baltischen Länder die tschechische Hauptstadt besuchen. Die Präsidenten Estlands und Litauens Arnold Rüttel und Valdas Dadamkus und ihre lettische Amtskollegin Vaira Vike Freiberga werden sich bei Verhandlungen mit tschechischen Spitzenpolitikern vor allem über die Erweiterung der NATO und der EU austauschen. Vorgesehen ist auch ein Treffen aller drei Gäste mit dem tschechischen Staatsoberhaupt Václav Havel auf der Prager Burg. Zum ersten Mal in der diesjährigen Skisaison waren noch am Dienstag Skilifte in Ovčarna, dem höchstgelegenen Sportzentrum im nordmährischen Altvatergebirge, in Betrieb. Die allerletzte Lokalität, wo man in Tschechien auch am 1. Mai Skilaufen kann, ist Horní Mísečky im Riesengebirge. Und damit kommen wir zum Wetter an diesem Mittwoch, dem 1. Mai. Tschechien liegt derzeit unter Einfluss warmer, aus südlichen Richtungen herbeiströmender Luft. Es ist heiter, die Quecksilbersäule soll am Nachmittag auf 21 bis 25 Grad Celsius klettern. In der kommenden Nacht bewegen sich die Temperaturen zwischen 12 und 8 Grad. Das waren die Meldungen. Durch die Sendung führt sie jetzt Martina Schneiberkova.
Der 1. Mai wird seit nunmehr 112 Jahren als Internationaler Tag der Arbeit begangen. Die Festlegung auf den 1. Mai war eine Referenz an den 1. Mai 1886, als beim Generalstreik in Chicago bis zu 350.000 Arbeiter für die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit von 10,5 auf 8 Stunden demonstriert haben. Lothar Martin suchte im Archiv des tschechischen Rundfunks einige Stimmen zur Geschichte des 1. Mai aus Tags der Arbeit aus. Seine Partnerin am Mikrofon ist Markéta Maurová.
Der Aufruf, den 1. Mai 1890 weltweit als den Kampf- und Feiertag der Arbeiter zu begehen, fand in allen Ländern breiten Widerhall. Seine Vorbereitungen waren in vielen Staaten ein Signal zur neuen Entfaltung der Arbeiterbewegung. Das war auch in Nordwestböhmen der Fall, wo die Arbeiterbewegung in den Jahren davor durch Verfolgung in die Illegalität verdrängt worden war. Seit dem misslungenen Streik der nordböhmischen Bergleute im Jahre 1882, bei dem 51 Arbeiterführer verurteilt wurden, waren alle öffentlichen Arbeiterversammlungen verboten und die in langen Jahren aufgebaute starke sozialistische Organisation vernichtet worden. Die Begeisterung jedoch, mit der gerade die nordböhmische Bevölkerung den Aufruf zur Feier des 1. Mai aufnahm, zeigte, dass die Vernichtung der sozialistischen Bewegung nur eine scheinbare war.
Damals trafen sich in Soest mehr als 3000 Menschen. 1000 von ihnen konnte der Saal fassen, die weiteren standen 5 Stunden im Freien, denn so lange dauerte die Sitzung. Tschechische und deutsche Arbeiter trafen sich an diesem Tag. Die Arbeiterfunktionäre hielten ihre Referate in beiden Sprachen und nahmen in ihren Ausführungen zu der Notlage der Arbeiter, hauptsächlich zu denen der Bergleute, Stellung. Immer wieder betonten sie die Notwendigkeit der Forderungen für den 8-Stunden-Tag und das allgemeine Wahlrecht.
Soweit eine Reminiszenz zum 1. Mai 1890 im nordböhmischen Bergbaugebiet. Doch wie verlief eigentlich dieser Tag in der größten böhmischen Stadt in Prag? Daran erinnerte sich vor 41 Jahren, im Mai 1961, der ehemalige Kommunist Josef Böhm. In seinen Erinnerungen spielt auch der bekannte Journalist und Schriftsteller Jan Neruda, der sich in kämpferischen Feuilletons zum revolutionären Auftreten der noch jungen Arbeiterklasse bekannt hat, eine gewichtige Rolle.
Ich bin jetzt 86 Jahre alt. Es ist nunmehr 71 Jahre her, als man erstmals Vorbereitungen zur Durchführung von Kundgebungen und Feiern zum 1. Mai getroffen hat. Das war damals ein regelrechter Aufruhr in Prag. Alle hatten Angst davor, was an diesem Tag passieren könnte. Ich war damals 15 Jahre alt, Schustergeselle und habe das Ganze nicht verstanden. Aber ich hatte große Freude darüber, dass die Herrschaften begannen, sich vor dem 1. Mai zu fürchten. So wurde auch uns Gesellen verboten, an den Kundgebungen zum 1. Mai teilzunehmen. Es hieß, dass die Arbeiter plündern und stehlen werden. Daher hätten wir unsere Werkstatt zu bewachen. Ich als jüngster Geselle musste auf das Schuhwerk aufpassen. Der Beste unter unseren Kunden war Jan Neruda. Er gab 100 Goldstücke, während andere Kunden höchstens mit 5 Kreuzern bezahlten. Darüber hinaus schenkte er uns immer einen Pardubitzer Lebkuchen oder ein Brötchen und fragte, wie geht es, was machst du? Das war seine regelmäßige Ansprache. Er stand mir gegenüber, ein alter Mann mit langem Bart und einem Zwicker am Auge. Immer war er um unser Schicksal besorgt. Als ich ihm sagte, die Werkstatt am 1. Mai wegen der plündernden Arbeiter nicht verlassen zu dürften, da lachte er und sprach, dass nichts dergleichen passieren werde und auch ich die Maifeierlichkeiten besuchen solle. Auch er gehe dahin. Zunächst hatte ich Angst, weil es hieß, dass an diesem Tag geschossen werde. Da aber auf den Straßen nichts dergleichen passiert war, bin ich abends auf die Schützeninsel gegangen, wo eine fröhliche Feier stattfand, was mich riesig überrascht hat. Die Insel war voller Leute. Für mein Ausbüchsen wurde mir doch tags darauf zu Hause der Hintern versohlt. Aber ich hatte den 1. Mai 1890 hautnah miterlebt.
Auch im 20. Jahrhundert wurde der 1. Mai in Böhmen, Mähren und der Slowakei bzw. der späteren Tschechoslowakei würdig begangen. Dabei spielten die historischen Ereignisse ihrer Zeit eine wesentliche Rolle. Der 1. Mai 1918 stand zum Beispiel ganz im Zeichen der Auswirkungen des Ersten Weltkriegs. Darauf verwies auch Michal Korman, der seine Erinnerungen an diesen Tag wie folgt beschrieb.
Die Erinnerungen an den 1. Mai 1918 müssen wir mit der Frage verknüpfen, wie war die Situation vor dem 1. Mai 1918, sowohl bei uns in der Slowakei als auch in den tschechischen Ländern. Mit der Verkündung des Weltkrieges hatte in der Slowakei der Puls des gesamten politischen Lebens aufgehört zu schlagen. Die Nationalpartei der Slowakei hatte gleich zu Beginn des Krieges ihre Tätigkeit eingestellt und sie erst nach Kriegsende wieder erneuert.
Auch 18 Jahre später, im Mai des Jahres 1936, hatte der Kampf- und Feiertag der Arbeiter in der ersten tschechoslowakischen Republik seine wirtschaftspolitische Bedeutung. Dr. František Soukup schilderte sie aus seiner Sicht damals mit folgenden Worten.
Der 1. Mai 36. Der 1. Mai war seit jeher das Symbol des Frühlings, der Wiederkehr der Sonne und der Erneuerung der Natur. Heute ist der 1. Mai auch das Symbol der höchsten Ideale der Menschheit, der Freiheit, Brüderlichkeit und des Friedens. Es war auf dem Weltkongress der Sozialisten in Paris. Da wurde der 1. Mai zum Weltfeiertag der Arbeit ausgerufen. Auch unsere nationale Freiheit, die Unabhängigkeit der Republik, ist die Frucht der großen Ideale des 1. Mai, die da wären Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit.
Laut Sokup habe man am 1. Mai 1936 insbesondere für die Aufrechterhaltung des Friedens in Europa und in der Welt demonstriert. Eine vergebliche Beschwörung, wie sich 3 Jahre später, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, leider herausstellte. Doch wie begeht man den 1. Mai eigentlich heutzutage, in der Zeit nach dem Zerfall des kommunistischen Regimes 1989 in der Tschechischen Republik? Dazu gleich mehr.
Im Unterschied zur Zeit der kommunistischen Herrschaft, als es zur glorifizierten Gewohnheit gehörte, anhand vorgeschriebener Maiumzüge das totalitäre Regime und dessen Errungenschaften zu feiern, ist der 1. Mai in Prag im zurückliegenden Jahrzehnt schon fast traditionell mit dem kontroversen Aufeinandertreffen von Anhängern der ultrarechten und ultralinken Szene verknüpft. Im Jahr 1992 kam es dabei erstmals zur Auseinandersetzung von 200 Anarchisten mit rund 150 Skinheads. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten beider Lager fest und das vor allem wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Ähnlich verliefen die nachfolgenden Tage der Arbeit ab. Mal weniger dramatisch oder aber besonders exzessiv wie 1995, als nach dem Umzug der Extremisten unter anderem 2 McDonald's-Restaurants in der Innenstadt demoliert und Demonstranten die Polizisten verletzt wurden. Die Anarchisten protestierten damals gegen rassistisch motivierte Äußerungen der Gewalt, die angebliche Arroganz der Politiker und die Böswilligkeit der Polizisten. Des Weiteren gegen den schlechten Zustand der Umwelt sowie gegen den Beitritt Tschechiens zur EU und NATO.
Ziele, Inhalte und Akteure der Kundgebungen zum 1. Mai haben sich also stark gewandelt. Zudem hat der erste Tag des Wonnemonats als Kampf- und Feiertag der Arbeiter an Bedeutung verloren.
Vielleicht erhält er schon bald, auch wegen der anhaltenden Arbeitslosigkeit, insbesondere in den Industrienationen, eine neue Orientierung. Wir werden es verfolgen. In diesem Sinne verabschieden sich vom Mikrofon
Margareta Maurova
und Lothar Martin.
Deutschsprachige Literatur in Böhmen wird im allgemeinen Bewusstsein zumeist sofort mit den 3 Autoren Kafka, Werfel und Rilke verbunden. Dass es darüber hinaus noch eine ganze Reihe anderer Schriftsteller gab, die nicht nur durch ihr Werk, sondern auch durch ihre Biografien beeindrucken, hat der Journalist und Autor Jürgen Serke bereits 1987 in Form eines bemerkenswerten Buches gezeigt. Böhmische Dörfer, Wanderungen durch eine verlassene literarische Landschaft, so der Titel des Werkes, das im vergangenen Jahr in tschechischer Übersetzung erschienen ist und hier zum Buch des Jahres 2001 ausgezeichnet wurde. Silvia Schultheiß hat dies zum Anlass genommen, mit dem Autor Jürgen Serke über das Buch, dessen Rezeptionsgeschichte sowie Serkes Erfahrungen als Auslandskorrespondent in Prag zu sprechen.
Herr Serke.
Die erste Entdeckung des Buches hier im Land fand ja schon wesentlich früher statt, und zwar 1989 im Theater am Geländer in Prag. Sie schreiben dazu, dass es sich dabei um den schönsten Moment Ihres Autorenlebens handelte.
Ich war ja 1967 und 1968 Korrespondent in Prag gewesen. Und nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen, war ich dann bis 1989 persona non grata. Und nun bin ich 1989 am Anfang der Revolution nach Prag hineingelassen worden und habe also diese Revolution miterlebt. Und viele andere Autoren konnten noch nicht gleich am Anfang hinein, besonders tschechische. An dem Tag, an dem der tschechische Autor Jiří Hruša, der in der Nähe von Bonn lebte, einreisen durfte, war er gebeten worden, im Theater am Geländer einen Bericht über das tschechische Exil von Schriftstellern zu geben. Die Theater streikt ihr alle, aber in Havels Theater am Geländer gab es diese Abendveranstaltung. Und so wurde Gruscher an diesem Abend befragt und dann stand jemand im Publikum auf, den ich gerne mal heute kennenlernen würde, und sagte, wir können das nicht so isoliert stehen lassen. Es gab ja schon mal ein Exil, und zwar ein Exil der deutschsprachigen Autoren, erst durch die Nazis und dann also durch das, was nach 1945 passierte. Und da habe ein Deutscher ein Buch geschrieben, Böhmische Dörfer. Und darüber müsste man reden. Und daraufhin sagte Gruscher, ist kein Problem, der sitzt hinten am Theatervorhang. Und dann hat er mich vorgeholt und er dolmetschte dann auch dieses Gespräch, das zu dem faszinierendsten und bewegendsten gehört, was ich in meinem Leben erlebt habe. Eigentlich zu dem schönsten. Es wurde sowas von intensiv gefragt und man wollte wissen und man wollte nicht besser wissen. Man wollte also nur diese Dinge einordnen in das, was in den Jahren von 1968 bis 1989 passiert ist. Und das war für mich einer der großen Augenblicke.
Es hat dann trotzdem 12 Jahre lang gedauert, bis das Buch hier tatsächlich erschienen ist. Warum eigentlich?
Ja, da kann man immer nur Mutmaßungen haben. Man darf ja nicht vergessen, zuerst nach 1989 gab es ja ein tschechisches Exil, nicht? Und dieses tschechische Exil, also all der Autoren, die also draußen waren, die wollten ja mit ihren Büchern auch erstmal hinein. Das halte ich erstmal für die ganz normale Geschichte. Aber dass es dann so lange gedauert hat, das hat mich auch irritiert. Es haben also verschiedene Verlage dann versucht und dann haben sie es wieder aufgegeben. Und ich hatte eigentlich gedacht, naja, es wird nichts mehr. Und dann kam also der kleine Triada Verlag und hat das gemacht. Und ich habe mir immer gedacht, naja, das glaube ich erst, wenn das Buch draußen ist. Und das Buch kam heraus Ende vergangenen Jahres und es war ein wunderschön gemachtes Buch, fast schöner als das Original.
Wie fühlen Sie sich eigentlich jetzt, nachdem die Böhmischen Dörfer in Tschechien zum Buch des Jahres 2001 ausgezeichnet worden sind?
Ja, fantastisch. Eine unglaubliche Geschichte, die deswegen so erstaunlich ist, weil dieses Buch ja hineinführt auch in die politische Diskussion, die im Augenblick in der Tschechischen Republik geführt wird. Es geht dort zwar um deutschsprachige Schriftsteller der böhmischen Kronländer zuerst und dann der Tschechoslowakei, aber diese deutschsprachigen Schriftsteller sind ja erst durch die Verfolgung der Nazis gegangen und dann durften sie zum großen Teil ja nach 1945 nicht mehr zurückkehren, weil sie deutsche Schriftsteller gewesen sind. Also die ganze Dramatik dieser Angelegenheit spielt auch in diese Lebensläufe hinein und sie ist auch formuliert in dem Buch. Und umso unglaublicher und so fantastischer finde ich, dass eine 25-köpfige Jury, die man ja als repräsentativ für das Land ansehen wird, diesen Hauptpreis, den Magnesia-Literaturpreis, den Böhmischen Dörfern und mir als Autor zuerkannt hat. Und darüber bin ich sehr glücklich und sehr dankbar.
Jetzt ist ja eine Besonderheit dieses Buches, dass Sie das vollkommen aus eigenen Mitteln finanziert haben. Es ist kein Forschungsprojekt. Sie haben im Nachwort geschrieben, dass Ihnen manchmal die Arbeit daran über den Kopf gewachsen ist. Was war eigentlich der Ansporn, der hinter diesem ganzen Projekt stand für Sie? Was wollten Sie damit zeigen?
Ja, dass es eine Literatur gegeben hat, die sich im 20. Jahrhundert völlig von der übrigen europäischen Literatur unterschieden hat. Die ganze Literatur, sagen wir mal, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war bestimmt von einer doch sozialistischen Hoffnung, von der Vorstellung, dass man einen neuen Menschen schaffen kann. Das drückte also beispielsweise in Deutschland der Expressionismus aus. Und alles dieses ist also bei den deutschsprachigen Schriftstellern, die ja vorwiegend judendeutscher Sprache waren, nicht zu finden. Sie schrieben unter diesem Aspekt, der im Alten Testament also klar und eindeutig ist, man kann die sozialen Bedingungen des Menschen verändern, aber nicht den Charakter des Menschen. Aus diesem Menschenbild heraus entstanden die Romane und sie stimmen alle. Und das hat mich natürlich unglaublich fasziniert, also dass da etwas geschehen ist, das völlig anders war als das, was in Europa sonst passierte.
Ich würde gerne auf einen Lebenslauf eingehen, der eigentlich der einzige ist, der eine wirkliche Veränderung im Vergleich zu der deutschen Ausgabe darstellt. Der ist in der deutschen Ausgabe nur kurz dargestellt. Ich meine Peter Kien, der im Lager Theresienstadt ja vor allem seinen Lagergenossen dadurch auffiel, dass er immer etwas Positives zu vermitteln vermochte, sowohl in seiner Kunst als auch mit seinem ganzen Wesen. Können Sie kurz beschreiben, wie Sie in der Zwischenzeit, also zwischen der Veröffentlichung der deutschen Ausgabe und jetzt der tschechischen, diesen ergreifenden Lebenslauf rekonstruiert haben?
Ja, er ist ja das Ergebnis eigentlich meiner deutschen Ausgabe. Erst nachdem die veröffentlicht worden war, hat sich dann also jemand gemeldet, der mir sagen konnte, wo Helga King Wolfenstein wohnt. Und Helga Wolfenstein Theresienstadt gekommen ist und dort Peter Kien kennengelernt hat und sich in ihn verliebte und er in sie. Und das wurde die große Liebe dieser ganz jungen Leute. Und Peter Kien hat sie paar Mal vor dem Abtransport nach Auschwitz gerettet und er selber ist dann freiwillig nach Auschwitz gegangen, als seine Eltern eingereiht worden sind in den Transport. Und er hat ihr das nicht gesagt. Er hat ihr einen Abschiedsbrief geschrieben, in der er ihr alle seine Bilder, die er dort gezeichnet hat, und hier kommen wir jetzt an den Kern, also der Geschichte, die so gar nicht so viel mit Literatur zu tun hat, er hat ihr alle seine Bilder geschenkt in einem Koffer, so über 400, und hat ihr also da geschrieben, sie gehören ihr. Und Helga Wolfenstein hat diesen Koffer in der Infektionsabteilung von Theresienstadt versteckt, wo die SS sich nicht hineintraute. Und dieser Koffer ist gerettet worden und Helga Wolfenstein ist nach der Befreiung dann nach Brünn gegangen und hat ihn bei ihrer Tante deponiert. Und kurz bevor die Kommunisten an die Macht kamen, sie ahnte so etwas, ist sie also aus der Tschechoslowakei rausgegangen mit einem Touristenvisum, um ihre Schwester in London zu besuchen. Dann dauerte es viele Jahre, Peter Kien war kein Thema in der Tschechoslowakei und irgendwann entdeckte man ihn doch als Mann des Widerstandes. Und dann ist man also bei dieser Tante aufgetaucht und hat sie gezwungen, diese Bilder herauszugeben für eine Ausstellung. Und man hat ihr also auch schriftlich gegeben, dass sie wieder zurückkommen. Sie kamen nie wieder zurück. Und heute ist die Frage, wem gehören die Bilder? Und es gibt also so einen unerträglichen Streit, in dem also die Gedenkstätte in Theresien keinen guten Eindruck macht. Man könnte sich ja einigen auf irgendeine Weise. Nach der Wende hat Theresien noch an diese Frau geschrieben, man möchte ihre Bilder erwerben. Das heißt, man wollte sie kaufen. Und heute sagt man, sie gehören ihr nicht. Sie soll jetzt erstmal prozessieren. Ich finde, es ist eine nicht sonderlich schöne Geschichte, denn hier geht es einer Frau nicht um das Geld, sondern um die Anerkennung ihrer Liebe zu Peter Kien. Und ich hoffe auch, dass man sich also für diese Anerkennung noch einsetzen wird.
Jetzt sind Ihre Recherchen zu diesem Lebenslauf vor einem vollkommen anderen politischen Hintergrund erfolgt. Sie hatten es dabei wesentlich einfacher. Sie waren ja vorher persona non grata hier bis 1989, haben aber trotzdem in der Zeit diese ganzen Recherchen zu diesen vielen Lebensläufen unternommen. Wie haben Sie das eigentlich gemacht, ohne hier in das Land zu können?
Diejenigen Schriftsteller, die nicht im KZ umgebracht worden sind und entkommen konnten, sind in aller Regel in den Westen geflohen. Fast alle dieser Autoren konnten nach 1945 nicht mehr zurückkehren. Und so liegen viele dieser Nachlässe entweder in Archiven oder sie liegen also bei Verwandten, Bekannten, Kindern und so weiter im Westen. Insofern hatte ich also eine gute Möglichkeit, dort zu recherchieren und das meiste zu finden. Und was ich nicht fand, das war dann also in Prag oder in der Tschechoslowakei zu suchen. Und das war natürlich sehr schwierig, aber es ging auch über geheime Kanäle und solche gab es dann. Wurde also das Material, das ich brauchte, herausgeschmuggelt.
Das Buch ist jetzt ja sowohl in Deutschland als auch hier in Tschechien sehr gelobt worden, eben auch dafür, dass es sich dabei um Biografien und auch um Literatur handelt, die einfach vollkommen bislang unbekannt war. Trotzdem, als das Buch 87 in Deutschland erschienen ist, war es dort auch nicht ganz einfach, es durchzusetzen. Warum eigentlich nicht?
Es ist ja überhaupt diese Schwierigkeit. Man muss ja eine komplette Literatur durchsetzen. Schauen Sie, ich habe 47 Autoren. Die drei, die da fehlen, sind ja Kafka, Werfel, Rilke. Die wollte ich nicht nochmal nach Prag tragen. 47 Autoren in eine deutsche Literaturgeschichte so knall auf Fall hineinzudrücken, ist äußerst schwierig. Das war eine der Geschichten und eine andere Geschichte, die auch zum Ausdruck kam bei einigen Kritikern in Deutschland ist, dass ich doch so mit den Kommunisten nicht hätte umgehen können. Das sind aber Kritiker, die heute was ganz anderes sagen.
Nochmal abschließend zurück zu Ihrer Korrespondentenzeit 1967-68 hier für die Nachrichtenagentur UPI. Sie haben damals unter anderem die Präsidentenwahlen Ludwig Svobodas direkt miterlebt und die Böhmischen Dörfer beginnen mit einer sehr schönen Episode dieses Ereignisses. Können Sie uns die vielleicht nochmal erzählen?
Naja, es war die Wahl von Ludwig Svoboda zum Staatspräsidenten und das war auf dem Radschin und nach der Wahl ging man also dann raus und draußen stand also die Bevölkerung Und das war Demokratie pur. Die Polizei traute sich nicht richtig abzusperren. Die Ehrenformation stand schief. Und Serke konnte also, was weiß ich, neben Dubček und anderen einfach mitlaufen dorthin zu diesem Foto. Und als das Foto gemacht worden ist, stand ich also seitlich von Dubček. Und so bin ich dort fotografiert in dem offiziellen Foto und stehe in der authentischen Geschichte der Tschechoslowakei. Und als dann die Russen einmarschiert waren und Dubček zur Unperson wurde und Svoboda sich mit den Sowjets arrangierte und Präsident blieb, wurde noch zu jener Zeit, gab es ja noch nicht die Möglichkeiten des PCs und anderer Formen dieser Fälschung, man hat ihn rausretuschiert, den Dubček. Und mich hat man so gewissermaßen als Bindemittel in der Hälfte drinnen gelassen. Und so stehe ich nun auch in der gefälschten Geschichte. Und nun bin ich froh, dass wir jetzt wieder in der authentischen Geschichte sind und dieses Land mir diesen Magnesia-Literaturpreis zuerkannt hat. Er ist eigentlich das i-Tüpfelchen auf alles schön Erlebte, was ich in der Tschechoslowakei gesehen habe.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und möchte Ihnen auch nochmal zu der Preisverleihung herzlich gratulieren. Vielen Dank.
Damit ist unser Sonderprogramm beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.